Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Programmierbar. Ihr hört mal wieder den Fabi, das bin ich, weil der Dennis uns heute mal allein gelassen hat und ich den Moderator wieder spielen darf. Und wir haben heute ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema für euch mit dabei. Und zwar werden wir heute über Solid reden. Wenn wir auf die Solid Homepage gehen, dann wird da schon direkt als erster Claim gesagt, ein exciting new project led by Professor Tim Berners-Lee, wie wir alle wissen, der Erfinder des World Wide Web. Und er sagt, das Project aims to radically change the way web applications work today. Also radically change klingt schon mal nach einem sehr, sehr interessanten Thema. Und das Thema hat der Jojo vor einiger Zeit mal bei uns im COP, in unserer Community of Practice, mal vorgestellt. Das ist jetzt mittlerweile schon, ich glaube, ein gutes Jahr her. Und ich weiß noch damals, dass ich selbst sehr, sehr, sehr interessiert daran war. Deswegen haben wir heute natürlich auch den Jojo mit dabei. Hi Jojo.
Hi, hi, servus.
Und Jojo, du hast jemanden rausgesucht, der wirklich da sehr, sehr gut drüber reden kann. Wir haben nämlich heute wieder einen Gast mit dabei, der liebe Angelo Feltens. Hallo Angelo.
Ja, hi.
Angelo, du bist IT-Berater bei CodeCentric, arbeitest in einigen der Open-Source-Projekte von Solid mit und hast unter anderem schon auf einigen Meetups, wie zum Beispiel Meetup Berlin, über Solid geredet. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, erstmal, was ist, oder kannst du das in kurzen Sätzen, besser als ich das gerade getan habe, mit dem kurzen Satz von der Homepage erklären, was Solid genau ist? Ich habe jetzt nur gesagt, es verändert das Web radikal, aber was macht's denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es wirklich radikal an die Fundamente vom Web rangeht. Aber im Wesentlichen hat es ein grundsätzliches Ziel, nämlich den Benutzerinnen und Benutzern wieder die Kontrolle über die eigenen Daten zu geben. Sprich, sowohl die Möglichkeit zu geben, dass die Leute selbst entscheiden können, wo werden die Daten gespeichert, aber auch zu entscheiden, wie nutze ich denn meine Daten selber, denn wirklich dass ich wirklich selbst die Kontrolle darüber habe, auch sie zu erreichen und sie nicht in Datensilos in verschiedenen Applikationen wegzusperren, wo letztendlich der Anbieter die alleinige Kontrolle hat. Das heißt, ja, Solid zielt darauf ab, dass wirklich das Web teilweise, so wie die Webanwendungen heute funktionieren, teilweise auf den Kopf zu stellen. Insofern, dass eben die Daten nicht mehr bei den Diensten gespeichert werden, sondern unter Kontrolle der BenutzerInnen und die Anwendungen quasi dann nur noch auf die Datentöpfe der BenutzerInnen zugreifen und die Daten nicht mehr unbedingt selber vorhalten.
Okay, das heißt, ich habe eigentlich wie so eine Art kleines Portemonnaie immer bei mir, wo meine Daten drin sind und die gebe ich dann demjenigen, der sie anzeigen soll?
Sozusagen, ja, so, oder vielleicht, man kann es auch vergleichen mit einem Bankaccount. Ich habe quasi mein Datenkonto, mein Solid Pod nennt sich das dann, wo alle meine Daten gespeichert sind über Anwendungen hinweg und ich kann dann beliebige Anwendungen nutzen, um auf diese Daten zuzugreifen und kann auch die Anwendung beispielsweise wechseln, wenn mir eine Anwendung nicht mehr gefällt, irgendwie Features weggefallen sind, die ich gerne genutzt habe oder vielleicht ich der Anwendung nicht mehr vertraue, weil sie sich herausgestellt hat, dass sie nicht sorgsam mit meinen Daten umgeht, die ich ihr bereitstelle, dann kann ich eben die Anwendung wechseln und nahtlos mit einer anderen Anwendung weitermachen mit den gleichen Daten.
Okay, vielleicht bevor wir da noch ins Thema weiter einsteigen, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du denn eigentlich zu Solid gekommen? Wie kommt es, dass du, ich habe jetzt schon einige Blogbeiträge von dir gelesen, habe da gerade erzählt, dass du auch auf Meetups sprichst. Wie kamst du das erste Mal in Kontakt mit Solid und wie kam es dann, dass du so euphorisch darüber in den Communities erzählst?
Ja, also das ist tatsächlich eine längere Geschichte, also zumindest jetzt rein von den Anzahl Jahren. Schon vor 10 Jahren bin ich auf den TED-Talk von Tim Berners-Lee gestoßen zum Thema Linked Data ist eine der Technologien, auf denen Solid aufsetzt und war damals schon begeistert von überhaupt diesen Linked-Data-Prinzipien. Habe dann auch im Studium das in einigen Bereichen verfolgt, um Wissen zu managen, aber auch um soziale Netzwerke abzubilden über Linked-Data. Und als ich dann vor 2 Jahren bin ich dann tatsächlich über einen ganz normalen Newsartikel bei Heise, glaube ich, darüber gestoßen, dass jetzt irgendwie Tim Berners-Lee selber das Thema in Angriff genommen hat, das weiterzutreiben und wirklich Social Web und neue Arten von Applikationen auf Basis von Linked-Data im Solid-Projekt zu erzeugen. Und da habe ich mich dann gleich begeistert angeschlossen, weil das war das, was ich schon einige Jahre zuvor quasi auch schon mal mir herbeigesponnen habe, was möglich wäre. Und als es dann praktisch wurde und tatsächlich von Tim Berners-Lee auch selber angegangen wurde, habe ich gesagt, okay, da muss ich unbedingt mich auch weiter einlesen und mit einsteigen.
Wenn das ja einführend so ein bisschen auf dem Prinzip von Linked Data basiert, kannst du da vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, was denn Linked Data vom Prinzip her möchte?
Ja, also Linked Data ist eine Art und Weise, Daten als globalen Wissensgrafen abzubilden. Letztendlich eine Weiterentwicklung des dokumentenbasierten Webs, bezogen auf strukturierte Daten oder semi-strukturierte Daten. Da geht es letztlich darum, dass ich alle möglichen Dinge im Web ablegen kann, beziehungsweise über eine URI erstmal identifiziere. Also ähnlich wie eine Webseite eine URL hat, kann ich ja auch über einen generellen Uniform Resource Identifier im Web alle möglichen Dinge identifizieren und in Form von Dokumenten auch Daten dann über diese Dinge abrufen. Und diese Daten können dann wiederum Links zu anderen Daten enthalten, sodass ja so eine Art Wissensgraph auf globaler Ebene entsteht, der auch wirklich serverübergreifend Informationen miteinander verbinden kann. Und das ist ein wesentliches Fundament auch von Solid.
Ist das etwas, was man mit dem Begriff semantischen Web verbinden würde? Also kommt das einmal, ist Linked Data letztendlich die Grundlage auch von dem semantischen Web, was ja auch einige Jahre letztendlich in der Diskussion war?
Genau. Ja, also Semantic Web ist auch so ein Thema aus dem Umfeld. Linked Data ist letztlich auch eine Technologie, die das Semantic Web ermöglicht oder ermöglichen sollte. Wir sind ja da längst nicht so weit, wie es die ursprüngliche Vision vielleicht mal vorgesehen hatte. Aber die grundlegende Technik ist da die gleiche und ist aber ein deutlich pragmatischerer Ansatz. Ne? Früher hatte man beim Semantic Web noch so gedacht, ja, okay, wir können wirklich da KI drüber abbilden und quasi ganz, ganz viel automatisieren im Web. Das ist vielleicht tatsächlich irgendwann mal möglich, aber da sind wir noch nicht. Und Linked Data im Solid-Projekt zielt wirklich darauf ab, diese Technologie pragmatisch zu nutzen, um heute auch schon Anwendungen zu bauen, die eben eine Trennung von Daten und Applikationen beispielsweise ermöglichen und dann ermöglichen, dass die Daten in die verschiedenen Datentöpfe der NutzerInnen verteilt werden können und trotzdem halt nutzbar gemacht werden.
Bist du denn, also du hattest ja schon erzählt, dass du so mal aus deiner Historie mit diesen ganzen Konzepten eigentlich in deinem Studium in Kontakt gekommen bist. Also es ist einfach etwa ein intrinsisches Interesse von dir, dieses Thema näher zu beleuchten und da einfach Konzepte zu entwickeln, die anders sich verhalten, wie es vielleicht heutzutage irgendwie genutzt wird oder modelliert ist.
Ja, das geht sicher Hand in Hand. Also das hat auch eine politische Dimension, das Thema generell und ein Datenschutzaspekt ist auch mit drin. Aber generell die Idee, dass man selbst über seine Daten die Kontrolle haben sollte. Und das meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von, ich lasse keinen ran, sondern ich mache sie tatsächlich nutzbar und kann sie zu meinem Vorteil und Vorteil meiner Gemeinschaft nutzen, dann das ist natürlich auch, hat eine politische Dimension, die noch weitergeht als die Technologie sicherlich, ja.
Hast du denn jetzt spezielle Aufgaben, also wenn du, als du dich dazu entschieden hast, beim Solid-Projekt teilzunehmen? Du hattest ja eben schon erzählt, dass du da ziemlich begeistert von warst, als du einfach gesehen hast, dass diese ganzen Ansätze, die du mal selbst irgendwie verfolgt hast oder dass die dann wirklich so konkret wurden, in so einem Projekt gebündelt wurden. Und hast du dann jetzt eben spezielle Aufgaben im Solid-Projekt übernommen oder bist du eher so ein Advokat, der letztendlich dieses Thema versucht, eben nach außen zu tragen? Oder bist du auch aktiv an der Programmierung, an Bestandteilen von Solid beteiligt?
Ja, ich programmiere auch mit, sofern ich die Zeit dafür finde. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein einschränkender Faktor, weil ich das meiste von der Freizeit mache. Und ja, genau, Vorträge, Podcasts mache ich auch mal gerne, wenn sich das ergibt. Aber ansonsten habe ich halt angefangen, einfach auch mit Solid selber zu experimentieren. Habe verschiedene kleinere Apps gebaut, um da so ein bisschen ein Gefühl für zu bekommen, wie jetzt eigentlich da der Stand der Dinge ist, wie es funktionieren, was funktionieren kann, was eher nicht funktionieren kann, was halt nicht funktioniert. Dann kann man sich zum Beispiel auch einbringen, noch die Spezifikation zu verfeinern, die halt auch noch nicht ganz final ist, die ist auch noch im Entstehen und das geht quasi Hand in Hand, die praktische Entwicklung, die Restriktionen, auf die man dann vielleicht noch stößt und die Weiterentwicklung der Spezifikationen in der Richtung. Ansonsten bin ich gerade hauptsächlich tatsächlich so in dem Solid OS-Projekt mit drin, also Solid Operating System sozusagen. Das ist eine im Wesentlichen eine große Web-App, beziehungsweise eine Sammlung von Web-Apps, die zentrales Management der Datenimport selber ermöglichen. Das ist ganz cool, weil es tatsächlich direkt im Team mit Tim Berners-Lee ist. Treffen uns da jede Woche einmal zum Call und besprechen die neuesten Entwicklungen und die nächsten Schritte. Und genau, das macht gerade eine Menge Spaß und ist ein sehr zentraler Bestandteil vom Solid-Projekt.
Und das ist aber einfach, das ist alles Open Source, ne? Ist das auf GitHub einfach gehostet, auf Solid OS oder wo ist das, wie arbeitet man daran?
Genau, es gibt etliche Open Source-Projekte in der Solid-Organisation bei GitHub, aber es ist nicht zwangsläufig alles Open Source. Also Solid ist nicht einfach nur ein Repository oder ein Open Source-Projekt, sondern es ist wirklich nicht untertrieben, was du anfangs sagtest, dass das wirklich ein revolutionärer neuer Ansatz ist. Und es ist ein Raum für Innovationen. Also ist ja im Kern ist es eine Sammlung aus verschiedenen Spezifikationen, alte Web-Spezifikationen, Spezifikationen wie HTTP, UAI und so weiter, die es schon lange gibt, plus zusätzlich neue Spezifikationen. Und jeder kann die implementieren und kann darauf bauend Applikationen bauen. Und da gibt es auch einige kommerzielle Treiber, die jetzt zum Beispiel Solid Server entwickeln oder kommerzielle proprietäre Anwendungen, die auf dem Solid-Standard aufsetzen.
Wollen wir mal so ein bisschen reingehen? Ich meine, du hattest ja am Anfang gesagt, dass im Endeffekt ich bin derjenige, der die Hoheit über meine Daten hat. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, es gibt eine Social-Media-Plattform und auf der werden alle Daten, die ich dort ja, erzeuge, nicht bei dem Anbieter dieses Social-Media-Netzwerkes gespeichert, sondern in meinem, wie nennt man das dann?
Solid Pod.
In meinem Solid Pod. Kannst du da mal so ein bisschen aufmalen, wie würde das Ganze denn jetzt aussehen? Also arbeitet eine Applikation, die mit meinem SolidPod-Daten arbeitet, hat am Ende gar keine Datenbank mehr und greift einfach nur auf die Daten, also weiß zumindest, welche User auf der Plattform sind und hat dann eine URI, über die es meine SolidPod-Daten einfach abfragen kann und kann die anzeigen? So, also wie wird das denn in dieser Dystopie oder Utopie, also nee, ist ja keine Utopie, aber in der Zukunft, wenn es mal so sein sollte, wie soll es denn funktionieren? Wie würde so eine Applikation funktionieren?
Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten und im Extremfall kann das tatsächlich genauso sein, wie du gerade beschrieben hast, dass ich eine Applikation habe, die überhaupt kein eigenes Backend mehr hat. Nur wirklich eine rein clientseitige JavaScript-Applikation. Viele der Anwendungen, die bisher entstanden sind, die sind auch genau das, weil es auch vieles so schon leicht möglich ist. Beispiel Bookmarking-Applikationen. Wir haben diverse Beispielanwendungen, wo Leute wirklich sich echt vielleicht in ein oder zwei Tagen hingesetzt haben und kleine Social Bookmarking-Applikationen gebaut haben, die einfach nur clientseitig funktioniert und ein Login with Solid-Button hat. Also Solid ist auch unter anderem Identity Provider und ich habe dann Single Sign-On darüber. Kann mich quasi mit meinem Solid-Pod einloggen in die Web-Applikation. Und durch das Login in meiner Session habe ich quasi direkt einen Link auf mein Solid-Profil. Also ich selbst als Person habe eine URI, die mich identifiziert. Die kann der Browser abrufen, findet dort meine Profildaten und eben dann über Links auch meine Bookmarks. Und kann die dann entsprechend den Link zum Bookmark, das Dokument laden und die Bookmarks anzeigen. Genauso kann es auch die Links zu meiner Freundesliste beispielsweise folgen und die Bookmarks meiner Freunde ebenfalls laden und in der Applikation anzeigen. Und das ist im Prinzip so der einfachste Fall, wie das funktionieren kann, dass ich tatsächlich gar kein eigenes Backend mehr brauche. Und wenn ich dann von einer Bookmarking-Applikation auf die andere wechsle, dann kann sie das genauso machen und ich habe dort die gleichen Daten in einer anderen Applikation, die vielleicht ein bisschen anders funktioniert. Aber im Kern kann sie die gleichen Daten laden und anzeigen. Und ich muss zum Beispiel nicht Daten importieren und woanders wieder exportieren, um irgendwie eine Applikation zu wechseln. Das kann aber auch durchaus weitergehen. Ich kann trotzdem Applikationen bauen, die auch ein Backend haben. Es kann ja durchaus nötig sein, wenn ich komplexere Anwendungsfälle habe als das. Da würde man eben dann auf Backend-Seite sich mit dem Pod verbinden. Also ähnlich wie, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel mein Google Drive habe und irgendeine Applikation nutze und sage, ich möchte mich mit meinem Google Drive verbinden, kann ich das dann über OpenID Connect tun und der Applikation auch backendseitig dann Datenzugriff auf bestimmte Bereiche meines Solid-Pods geben und nutzbar machen, ja.
Ist denn in der Vorstellung von Solid es so, dass diese Daten wirklich exklusiv in meinem Pod liegen oder ist es in der Vorstellung wirklich vollkommen fein zu sagen, in meinem Pod muss zumindest eine gespiegelte Variante davon liegen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich baue Facebook, kann ich mir durchaus vorstellen, so performancemäßig alle Features, die ich umsetzen will, wird es ein bisschen schwierig, wenn ich jede Daten immer einzeln bei einem Pod anfrage und dann irgendwelche Algorithmen auf sozusagen immer gegen die Pods entwickle. Ich werde ja wahrscheinlich schon irgendwie Daten aus dem Pod in meiner Infrastruktur auch halten, um bestimmte Connections aufzubauen, um Algorithmen drüber laufen zu lassen oder ähnliches. Also ist das so gewollt oder ist das, oder gibt's da, oder habe ich dann einen konzeptionellen Fehlgedanken, dass es irgendwie doch funktioniert, ohne dass ich die Daten selbst bei mir halte?
Ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Letztendlich muss man gucken, was braucht meine Anwendung und was lässt der User zu. Ich kann ja durchaus auch ein Social Network bauen, was nicht so einen zentralen Algorithmus und eine zentrale Timeline hat und tatsächlich nur den Links zu meiner Freundesliste folgt und dann die Posts meiner Freundinnen anzeigt. Das ist vielleicht dann nicht so inperformant tatsächlich, je nachdem, wie lang die Freundesliste ist natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Fällen tatsächlich auch clientseitig funktioniert. Müsste man ausprobieren. Muss man vielleicht auch viel mit Caching arbeiten. Aber gut, das wird jetzt zu technisch, aber das ist halt die eine Seite. Es kann aber genauso gut sein, dass ich eben, wenn ich tatsächlich sowas wie einen Anwendungsfall wie Facebook habe und sage, okay, ich möchte aber tatsächlich ganz, ganz viele Daten aggregieren und dann irgendwie einen Algorithmus drüber laufen lassen, der das eben nicht rein zeitlich sortiert oder nicht nur nach Freunde und Nicht-Freunde sortiert, sondern einen komplexeren Algorithmus hat, dann wäre das auch denkbar, vorausgesetzt, die betreffende Benutzerin, der Benutzer lässt das zu. Also ich kann eher auch dann meine Apps wählen, sagen, okay, ich wähle halt nur Apps, die das rein clientseitig verarbeiten, weil ich das nicht möchte, dass das serverseitig verarbeitet wird oder irgendwo gecached wird, oder ich lasse es halt zu, weil es mir egal ist. Das liegt dann wieder, da liegt ja wieder die Entscheidungshoheit bei den BenutzerInnen. Ich denke nicht, dass das grundsätzlich verboten ist. Also wer will das auch verbieten? Ne? Also dass man Daten cached und auch nicht nur im Pod speichert, das wird definitiv sicherlich bei einigen Anwendungen der Fall sein. Und das ist auch meiner Meinung nach nicht unbedingt jetzt ein Problem oder ist auch nicht der Anspruch von Solid, dass das nicht sein darf, sondern es liegt letztendlich in den Händen der NutzerInnen, welche Apps sie verwenden wollen. Das Wesentliche ist, dass der Pod des Single Source of Truth ist. Also wenn ich Daten abrufe und bei mir trotzdem irgendwie zwischenspeichere, vorhalte, aus Performancegründen beispielsweise oder aus Gründen der Algorithmik, dann sollte ich trotzdem darauf Rücksicht nehmen, dass wenn der betreffende Benutzer oder die Benutzerin mir den Zugriff entzieht, dass ich dann vielleicht auch die Daten auf meiner Seite lösche. Ne? Dass ich das auch, da quasi die Technik auch nutze, um den Konsens eben abzubilden, beziehungsweise den entzogenen Konsens halt auch umzusetzen. Das ist dann schon eine Frage des Respekts, dass Anwendungen, die wirklich dann die NutzerInnen achten, auch dann das berücksichtigen, wenn sie den Zugriff nicht mehr haben, ihre Caches zu löschen. Ist aber auch an der Stelle letztendlich eine Vertrauenssache, weil ich kann halt im Digitalen das Kopieren von Daten nie verhindern.
Ja, Es geht dann wahrscheinlich nur über Druck der Masse und so weiter, dass halt, oder weshalb muss halt irgendwie am Ende, wenn man wahrscheinlich wirklich auch so weit ist, dass man so einen Solid Pod für sich nutzt und so, ist man so oder so wahrscheinlich sensitiv dafür, und dann wird man wahrscheinlich, wenn man anfängt, nach diesem Prinzip irgendwie auch seine Applikation auszubilden, Bewusstsein dafür bekommen oder das halt nachschauen, wie Applikationen sich in dem Fall verhalten. Das hat wahrscheinlich einfach auch ein bisschen liegt in der Verantwortung der Nutzer, dann das auch einzufordern.
Genau, aber es muss ja auch nicht sein. Also das ist auch nicht so, dass jetzt Solid dann nur für Leute interessant ist, die da irgendwie sensitiv mit ihren Daten sind, sondern es hat ja auch Vorteile in dem Sinne, dass ich einfach tatsächlich eine Quelle habe für meine Daten und dadurch den Zugriff bewusst und auch leichter erteilen kann bei Anwendungen, dass ich zum Beispiel nicht bei jeder Anwendung einen neuen Account brauche und bei jeder Anwendung zum 100.000. Mal meinen Namen, meine Adresse, mein Geburtsdatum hinterlegen muss, sondern dass ich einmal sage, ja gut, hier ist mein Pod, bitte bedien dich, da sind die Daten, diese Daten gebe ich dir frei, die brauchst du, das sehe ich ein und das will ich auch so, und dann spare ich mir an der Stelle ja auch nervenaufreibende Arbeit, wenn ich einfach sagen kann, okay, hier ist meine Single Source of Truth für die Daten. Ja, die Apps können sie nutzen.
Wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass das jetzt dieser radikale neue Ansatz ist, dass letztendlich die Daten bei dem Benutzer liegen, müssen wir natürlich auch noch mal kurz erklären, okay, wie ist es denn eigentlich, sagen wir, in der heutigen Welt des Social Webs oder des Webs, wie ist das da eigentlich aufgebaut? Wenn man sich gerade dieses Beispiel, was wir eben angesprochen haben von Facebook, das ist ja so, dass eigentlich Facebook komplett die Hoheit über meine Daten hat und ich ja auch die Einwilligung gegeben habe, dass sie das für alle möglichen Zwecke verwenden können. Also heute haben wir, glaube ich, genau den anderen Fall, dass eigentlich alle unsere Daten irgendwie verteilt im Web bei einzelnen Providern liegen. Wie du auch eben sagst, man eigentlich zwischen jeder Plattform dann Daten wiederherstellen muss, vervollständigen muss. Das hat ja auch Nachteile, wenn das so ist.
Genau, also es hat Nachteile, dass es einfach nicht interoperabel ist und dass ich meine Daten habe ich auf zig Plattformen verteilt und dadurch auch dupliziert. Ich habe quasi künstliche Grenzen dort eingezogen. Wenn ich irgendwie bei Facebook bin, dann kann ich die Leute, die dort in meiner Freundesliste sind, kann ich zum Beispiel in der Nachricht kontaktieren. Aber wenn jemand nicht bei Facebook ist, dann kann ich das nicht. Wenn die gleiche Person, die nicht bei Facebook ist, aber dann bei einem anderen Social Network ist, bei Instagram oder so, obwohl es die gleiche Firma ist, kann ich dann da, glaube ich, keine Nachricht hinschicken. Also das ist absurd eigentlich. Und genau diese Datensilos möchte Solid halt aufbrechen. Also letztendlich ist so der Ansatz, okay, es gibt halt Personen im Web und dafür gibt es dann ein Social-Web-Profil in Solid, und egal, welche App ich nutze, das ist durch die Verlinkung miteinander verknüpft und interoperabel gestaltet. Und ich muss nicht 1000 Accounts verteilen im Web, sondern kann als eine Identität auftreten, wenn ich das möchte.
Das fand ich gerade super interessant, denn so weit war ich gedanklich gerade noch gar nicht, dass ich das schon kapiert habe, aber dass ja dieses Beispiel mit dem Nachrichtenverschicken, dass wenn ich halt einfach im Endeffekt einen Nachrichtenverlauf mit einer Person habe, ist sie ja dann über meinen Solid-Pod ja wirklich in irgendwie meinem Nachrichtenbereich dahinterlegt, und dann gibt es ja wirklich nur den einen Gegenüber, egal ob ich mich mit ihm auf Facebook, auf Instagram oder wo auch, oder auf über WhatsApp unterhalte. Eigentlich ist es immer der ein und derselbe Chatverlauf, der einfach nur aus verschiedenen Kanälen dann gespeist wurde. Da kommt man jetzt ja nochmal gedanklich wirklich in diese Dimension, was es mir eigentlich wirklich bringt. Nicht nur, ich möchte die Applikation wechseln, sondern auch diese, ich kann eigentlich zwischen Applikationen hinweg irgendwie Daten sharen, so die also gerade dieser Message-Use-Case, finde ich, hat gerade bei mir echt nochmal so irgendwie Augen auf, ach klar, krass, ja eigentlich geil.
Und Nachrichten-Use-Case ist eigentlich noch ein relativ trivialer Fall. Es gibt, du kannst ja noch deutlich weiterdenken und das wirklich für alle Daten, die du im Web so hinterlässt, weiterdenken. Ja, alle Dinge, die du letztendlich beschreibst in Applikationen, sei es deine Fitnessdaten, ich habe zum Beispiel neulich nach Wohnungen geschaut, Wohnungsinserate, Autos, Autokauf, whatever, alles, was du im Web machst an Aktionen, kannst du letztendlich zusammenführen und miteinander verknüpfen. Also ich kann ja auch dann zum Beispiel Daten aus verschiedenen Apps miteinander verbinden, die eigentlich von der App aus keine Relation haben. Ja, zum Beispiel dann tatsächlich irgendwie meine Wohnungsinserate mit Daten über, wo ist eigentlich meine Arbeitsstelle, und dann kann ich den Fahrtweg anzeigen lassen. Also letztendlich habe ich die Möglichkeit, Daten zentral bei mir zusammenzuführen und dann auch zu verknüpfen. Und wenn es keine Apps gibt, die das können, kann ich mir auch zur Not eigene Apps schreiben, um das zu tun. Ich habe die Daten unter meiner Kontrolle. Ist natürlich jetzt besonders für uns als Entwicklerinnen und Entwickler interessant, dass wir dann die Daten, wir haben tatsächlich einfach eine API für all unsere Daten und quasi eine einheitliche API und nicht 100 APIs, wo ich jedes Mal gucken muss, wie komme ich da jetzt an die Daten ran, welchem Format liegen die vor, wie bringe ich die zusammen, sondern genau, ich habe eine einheitliche API, ein einheitliches Datenformat und kann über Linked Data die zusammenführen.
Finde ich echt super interessant.
Ja, was der Solid, glaube ich, auch in diesem Bereich erreichen will, dass es ja momentan eigentlich, sagen wir, in diesem Social Web diesen, ich glaube, du hast das mal so Winner-Takes-It-All-Ansatz gibt. Also es gibt einfach ein sehr großes Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen Plattformen und eigentlich versucht man immer nur sozusagen alle Benutzer auf die eigene Plattform zu ziehen und so, dass alle anderen Plattformen, die, sagen wir mal, ein ähnliches Prinzip oder einen ähnlichen Use Case für die Benutzer abbilden, irgendwie dann eigentlich gar keine Überlebensfähigkeit haben. Und das finde ich natürlich auch einen super interessanten Ansatz, dass eigentlich Solid sagt, okay, die Daten sind da, der Benutzer hat die Hoheit über die Daten, aber jede App kann sich daran bedienen und muss einfach dem Benutzer, sagen wir, die beste User Experience bieten, aber es gibt einfach nicht mehr diesen Konkurrenzkampf, dass man immer versucht, oder wie es natürlich auch große Unternehmen machen, alles wird aufgekauft, was in einem ähnlichen Bereich irgendwie aufkommt. Hauptsache, die eigene Plattform gedeiht und wird größer und gewinnt mehr Nutzer und hält die Benutzer auch bei der Stange.
Ja, du sprichst einen sehr interessanten Punkt an, jetzt mal aus Sicht der App-Entwicklerinnen und Entwickler. Einerseits ist Solid natürlich sehr userzentriert, aber andererseits bringt es halt auch Vorteile für innovative Geschäftsmodelle auf App-Seite, auf Dienstanbieter-Seite, weil eben durch das Winner-Takes-It-All-Prinzip innovative Produkte oft gar keine Markteintrittschancen haben. Wenn ich nicht irgendwie die Daten alle habe von hunderttausenden Usern, dann kann ich mich gar nicht durchsetzen mit einer neuen App, wenn das heißt, ja gut, aber wenn die App außer mir keiner nutzt, dann bringt es irgendwie nichts. Ja. Dann muss sie wirklich sehr, 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 sehr innovativ sein, damit man es dann schafft, quasi alle User entweder zu überreden, sich zusätzlich da noch einen Account anzulegen oder irgendwie von der anderen App wegzuwechseln, was enorm schwierig ist. Und das kann ich halt mit Solid, kann ich mir dann auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil ich sage, okay, ich baue eine App auf Basis von Solid und habe die Möglichkeit, schon bestehende Daten aus den Solid-Pods abzugreifen und kann mich tatsächlich auf meine innovative Funktion konzentrieren und muss nicht mein Geschäftsmodell darauf ausrichten, ein Datenmonopol zu gewinnen.
Jetzt kommen wir ja schon immer mehr so ein bisschen in diese Richtung Daten, weil so jetzt zwei Fragen, die sich mir jetzt eigentlich aufdrängen, ist die erste Frage, weil sie jetzt gerade direkt inhaltlich passt zu dem, was du ausgeführt hast, wenn ich jetzt eine neue App entwickle und der Use Case ist, naja, wenn, warum, oder die User sagen, warum soll ich die App nutzen, wenn ich der Einzige bin erstmal, der sie nutzt? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mich bei einer neuen App mit meinem Solid Single Sign-On anmelde, gebe ich der App die Daten, die ich ihm erlaube zu geben. Und es hat dann auch über, ja, Linked Data wahrscheinlich bei dieser IDs direkt Zugriff auf Daten meiner Freunde. Aber dann gehe ich jetzt mal davon aus, gibt es wahrscheinlich bei den Daten ein Prinzip von Public und Private Data, also dass man irgendetwas von einem User nachlesen kann ohne Consent des Users, ohne dass er sich angemeldet hat und es mir offiziell erlaubt hat. Und es gibt private Daten, so ein Grundprinzip wahrscheinlich.
Genau, also die Einteilung kann man grob treffen. Generell kann ich sehr feingranular steuern, welche Daten ich im Pod für welche Zwecke freigebe. Sowohl kann ich das freigeben nach, welche Personen dürfen sie eigentlich lesen. Also da nutze ich dann wieder quasi die Web-ID für eine Zugriffskontrolle. Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, welche Applikationen dürfen meine Daten überhaupt lesen und welche Daten. Ich kann bestimmte Teilbereiche meines Pods zum Beispiel freigeben, andere kann ich ganz öffentlich machen, andere nur für bestimmte Apps freigeben und so weiter.
Dann würden wir wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, weil das ist die Frage, die ich mir auch anfänglich direkt gestellt hatte. Was ist denn der Standard, wie Daten da reingeschrieben werden? Also es muss ja dafür, dass es interoperabel ist zwischen verschiedenen Applikationen, darf ja nicht einfach jede Applikation Daten reinschreiben, wie sie das möchte. So, also wie schreibe ich da Daten rein und was für Daten schreibe ich da rein, in welcher Form?
Da sind wir jetzt wieder beim Thema Linked Data angekommen. Du hast natürlich recht, ich kann jetzt nicht mehr irgendwie ein proprietäres Format überlegen und das einfach reinschreiben. Also der klassische Ansatz, ich mache mir irgendwie ein JSON-Objekt und hau das in irgendeine Datenbank oder mache irgendein relationales Datenbankschema, das funktioniert natürlich da nicht, sondern ich muss mich an bestimmte Regeln halten. Und die Regeln sind aber sehr, sie sind sehr flexibel. Ich kann im Prinzip semi-strukturierte Daten ablegen, ähnlich wie es auch mit JSON der Fall wäre, muss aber noch ein paar Sachen beachten. Und das sind im Wesentlichen die Linked-Data-Prinzipien. Das heißt, alle meine Daten muss ich über eine URI global identifizieren. Und ich muss auch alle Felder, die ich quasi benutze, das dürfen nicht einfach irgendwie Strings sein, wie Name oder Address oder so, sondern das müssen auch wieder URIs sein, die eindeutig darauf referenzieren, was ist damit gemeint. Und dadurch entstehen dann sogenannte Daten-Triple aus Subject, Predicate und Object. Das ist das Datenmodell, das nennt sich RDF. Resource Description Framework ist auch wieder so eine Technologie, die man schon aus dem Semantic Web kennt. Und ich habe dann beispielsweise ein Subject, das ist meine Web-ID, also eine URI, die mich als Person identifiziert. Dann habe ich ein Prädikat, das ist dann wieder eine URI, beispielsweise von schema.org kann ich auch nehmen. Schema.org ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, wird oft im SEO-Bereich benutzt, ist aber eigentlich auch eine Semantic-Web-Technologie sozusagen. Die Dinge, die ich bei schema.org finde, eben auch URIs sind, die ich quasi an Daten kleben kann. Also da kann ich zum Beispiel schema.org/Name verwenden, um zu sagen, okay, der Name von diesem Ding, von diesem Subjekt ist gemeint. Und dann als dritten Bestandteil dieses Triples würde ich dann eben in dem Fall einfach einen Text hinterlegen, einen String mit meinem Namen. Und dann habe ich quasi eine Aussage getroffen über mich als Person und habe gesagt, okay, Angelo Feltens identifiziert durch diese URI, hat den Namen Angelo Feltens. Und das kann ich mit allen Daten machen. Das kann ich dann in meine Adresse auch noch anhängen oder auch andere Ressourcen verlinken. Zum Beispiel wieder meine Freundesliste. Kann ich sagen, okay, ich verweise eben von mir als Subjekt. Meine URI verweist dann über ein entsprechendes Prädikat auf eine andere URI von einer anderen Person, die dann aussagt, okay, wir sind befreundet. Ja. Das ist das wesentliche Prinzip. Und da kann ich aber auch beliebige Aussagen treffen und kann auch für meine App spezifische Vokabulare entwerfen, die ich benötige, um Aussagen zu treffen über das, was meine App speichert. Und da verwende ich dann, soweit es geht, eben bestehende Vokabulare. Also zum Beispiel kann ich schema.org verwenden oder Friend of a Friend ist ein relativ altes und bekanntes Vokabular in dem Umfeld. Da gibt es verschiedene Vokabulare, die ich nehmen kann, um Aussagen zu treffen in dieser Form. Und wenn ich die verwende, habe ich schon eine hohe Chance, dass es interoperabel ist mit anderen Applikationen. Wenn ich aber was Neues entwickeln muss, kann ich das auch machen. Wenn ich wirklich irgendwie tatsächlich eine Domäne habe, wo es das noch nicht gibt, dann würde ich das selbst entwickeln für meine App, die Daten ablegen. Und wenn tatsächlich dann noch andere Apps auf den Markt kommen, die ähnliche Daten verarbeiten, dann werden sie dann im Idealfall natürlich hingehen und gucken, was kann ich denn schon nutzen und nicht das Rad neu erfinden. Also ist ja für mich ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich dann quasi nochmal etwas Eigenes entwickle, was gar nicht damit interoperabel ist, weil dann kann ich ja die ganzen bestehenden Daten, die schon angefallen sind bei den Usern, gar nicht wiederverwenden.
Aber wie kann ich denn dann rausfinden, was schon genutzt wurde? Also wenn ich jetzt, sag ich mal, ich bin ein neues Startup, habe erkannt, das ist eine Domäne, die es noch gar nicht gibt, ich denke mir jetzt was aus und schreibe es mal einfach in die ersten Pots rein. So. Also gibt es irgendwie einen Platz, macht Sinn, dass man, ich kenne mich jetzt leider mit schema.org nicht aus, aber hat man die Möglichkeit, sowas dort einzureichen oder sowas, irgendwie Schema, die man sich zu etwas ausdenkt, oder?
Genau, es gibt shaperepo.com, das ist eine Sammlung von Datenshapes, die Verwendung finden bei Solid. Das ist noch relativ jung und da ist noch nicht so viel drin, aber das ist zum Beispiel ein Platz, der dazu angedacht ist, das auch zu dokumentieren. Was gibt es alles? Was kann ich schon verwenden? Und was muss ich jedenfalls neu erfinden und kann das da einreichen? So ähnlich wie quasi auf GitHub, wo ich Code einreiche, würde ich dann dort meine Datenshapes einreichen, die ich entwickelt habe, um es anderen zu ermöglichen, die gleichen zu verwenden.
Ist aber dieses Schema sowas Ähnliches, was man auch mit dem Begriff Ontologie beschreiben würde? Also Ontologie kenne ich aus einem anderen Begriff, aber ist, glaube ich, ja genau der gleiche Ansatz, dass du sagst, du hast eigentlich, sagen wir, eine schematische, irgendwie maschinenlesbare Formulierung, Vokabular hast du dazu genannt, von Dingen, die und wie sie in Relation zueinander stehen.
Genau, Ontologie ist quasi schon das Gleiche, nur noch ein bisschen akademischer, weil ich da noch beschreibe, welche logischen Abhängigkeiten es auch gibt und was das kann ich machen, muss ich aber nicht machen. Also im einfachsten Fall mache ich tatsächlich nur so ein Vokabular, was jetzt eigentlich auch nur eine Sammlung aus Begriffen ist, die ich verwende. Wie wenn ich eine normale Applikation mache, sage ich auch irgendwie, oder eine API gestalte, sage ich, okay, ich habe hier ein Person-Objekt, das hat Name, Address, was auch immer, hängt da alles dran. Der einzige Unterschied, den ich da beachten muss, ist, dass ich dann eben nicht nur solche Strings nehme als Properties, sondern dass ich tatsächlich URIs nehme und nach Möglichkeit eben auf bestehende URIs verweise, wenn sie bedeutungsgleich sind.
Ja, das sieht auch so ein bisschen natürlich nach etwas aus, was vielleicht auch erstmal diesen Zugang vielleicht irgendwie, was heißt, erschweren könnte. Man muss sich natürlich erstmal, wenn man mit diesem Bereich natürlich auseinandersetzen, was gibt es dann? Und vielleicht auch in diesen Prozess einsteigen, halt sowas zu konkretisieren oder da, sagen wir mal, eine gemeinsame Schnittmenge zu treffen. Aber ja, das ist super interessant, dass es halt diese Shape-Repo kommt, weil das war nämlich genau für mich diese Frage. Also welche Ontologien kann ich, sagen wir mal, im Solid-Kontext jetzt schon verwenden? Welche werden von App schon genutzt? Oder ist es einfach so, dass es irgendwie komplett offen ist und man alles letztendlich als Relation dort irgendwie abbilden kann? Aber da gibt es einfach dort sozusagen die Hinterlegung, was unterstützt wird in Zukunft. Also ist das schon eine Definition, dass es das in Zukunft gibt und dass einmal alle Applikationen, die sich in einer Domäne dann irgendwie bewegen würden, möglichst dann diese Spezifikation dann nutzen sollten, um ihre Daten zu beschreiben?
Genau, das sind, ich weiß nicht genau, was jetzt bei ShapeRepo alles drin ist. Das sind sicherlich zum Großteil, glaube ich, Daten, Shapes, die schon verwendet werden in irgendeiner Form.
Klingt alle so ein bisschen, als ob sie aus einem universitären Umfeld kommen. Also vielleicht wird es auch, sagen wir mal, für diesen Bereich schon stark genutzt, diese ganze RDF-Technologie.
Ja, Solid. Genau. Also im akademischen Bereich ist RDF schon seit Jahrzehnten gang und gäbe eigentlich. Also auf dem Forschungsbereich wird das sehr häufig benutzt, um Forschungsdaten abzubilden. Genau, aber das jetzt Solid ist tatsächlich so der erste Ansatz, wo es auch in die normale Webentwicklung pragmatisch einfließt. Aber du hast natürlich auch recht, also das ist echt eine Hürde für neue EntwicklerInnen, die das jetzt nicht gewohnt sind. Das ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel, weil ich eben nicht meine Anwendung schon mal allein von der Architektur her nicht unbedingt so baue, wie ich es klassisch bauen würde. Und dann eben halt auch nicht einfach irgendwo ein JSON hinschicke oder eine Datenbank anspreche, sondern wirklich schon diese Solid-Prinzipien beachten muss. Und da muss ich mich schon ein bisschen reindenken und ein bisschen meine Blickrichtung ändern. Und das kann am Anfang schwer fallen. Aber es lohnt sich, weil es ist echt ein sehr interessanter Ansatz, der völlig neue Möglichkeiten eröffnet, wenn man das einmal verstanden hat. Weil wirklich dann eben nicht dieses eine zentrale Backend irgendwie mein zentrales Datenmodell enthalten muss, sondern dass ich wirklich flexibel Daten verteilen kann, auf verschiedenen Pods auch oder auf verschiedenen Servern im Web und auch verschiedene Daten flexibel miteinander verknüpfen und verlinken kann.
Ja, ich finde dieses Prinzip nämlich auch so cool. Und ich meine, wir haben jetzt hier einen Podcast und wollen es ja ein bisschen in die Breite treiben. Wir haben hier als Zuhörer einige Entwickler, die viel Einfluss darauf haben können, dass es auch genutzt wird. Von daher würde ich gerne jetzt ein bisschen besser verstehen. Ich meine, wir wissen jetzt, okay, es ein Solid Pod liegt irgendwo. Und jetzt würde ich gerne wissen, was ist denn ein Solid Pod? Also wo liegt der? Wie erstelle ich mir einen? Und würde mich jetzt mal, weil wir müssen jetzt hier die Entwickler mal ein bisschen targeten. Die sind nämlich dabei, die müssen das hier umsetzen.
Okay, also SolidPod ist gar nichts Kompliziertes. Das ist im Wesentlichen ein Webserver. Also Solid an sich, die Spezifikation, ist wie gesagt ja auch eigentlich eine Weiterentwicklung des bestehenden Webs. Also wir versuchen jetzt nicht irgendwie das Internet komplett neu zu erfinden und alles vom Kopf auf die Füße zu stellen, wir verwenden bestehende Technologien dort wieder. Und das ist im Prinzip letztendlich ein Webserver, der zusätzlich eben noch die Solid-Standards umsetzt. Das heißt, ich kann mir einfach einen Solid-Server installieren. Das ist jetzt, gibt es zum Beispiel eine Open-Source-Implementierung in Node, den Node-Solid-Server. Aber InRub, das ist eine Firma, die jetzt auch von Tim Berners-Lee unter anderem gegründet wurde, die Solid kommerziell vorantreibt, die haben jetzt auch eine Enterprise-Version veröffentlicht kürzlich, den Enterprise-Solid-Server.
Ist aber auch in Node? Also ist da mal auch auf der Basis von dem Community-Server oder ist
das Nee, der ist eine komplette Neuentwicklung. Ich glaube, das ist in Java, soweit ich weiß. Der ist auch nicht Open Source, ne? Das ist wirklich ein kommerzielles Produkt von denen, der aber Enterprise-ready sein soll. Ich kam jetzt noch nicht dazu, ihn selber auszuprobieren, klingt aber vielversprechend. Und ja, wenn das stimmt, wäre es auf jeden Fall cool, weil NSS tatsächlich sehr experimentell und buggy ist. Der wird aber auch abgelöst vom Community Solid Server. Das ist jetzt eine Neuentwicklung, die an der Universität in Gent entsteht, die dann ein bisschen auf architekturell und codetechnisch stabileren Füßen steht als der NSS, der wirklich sehr hysterisch gewachsen ist. Also das sind verschiedene Server-Implementationen. Ich habe einen PHP-Server, ist gerade auch im Entstehen, also tut sich auch einiges an der Front. Letztendlich kann man auch einen bestehenden Webserver könnte man theoretisch nehmen und weiterentwickeln, kann auch irgendwie einen Apache oder einen Nginx nehmen und Solid-Features quasi dazu bauen, weil unter der Haube ist es im Wesentlichen erstmal ein Webserver tatsächlich, also ein Server, der auch Dateien ausliefert. Also mit meinem Solid-Server kann ich auch ganz normal als Webservice nutzen. Ich habe einen Laufen bei mir unter meiner Domain und da kann ich auch ganz normal Dateien einfach reinlegen und der beispielsweise Bilder, Textdokumente oder ähnliches und der liefert die einfach aus oder hat HTML-Seiten einfach statische. Darüber hinaus hat es dann aber eben auch Unterstützung für Linked-Data und im Fall von NSS dann beispielsweise auch als Identity-Provider für das Single Sign-On. Das heißt, der Node-Solid-Server beispielsweise dient mir auch als Identity-Provider und kann eben, ich habe dann einen Account und kann dann mich mit Solid-Apps dann darüber einloggen. Und eben in Erweiterung zu der normalen Webserver-Funktionalität muss jeder Solid-Server auch Linked-Data-Plattform zu einem gewissen Grad implementieren. Das ist ein Web-Standard, der im Prinzip eine REST-Schnittstelle für Linked-Data spezifiziert, wo ich dann verschiedene quasi Daten lesen, schreiben kann. Put, Post, Patch kann ich Linked-Data dort ablegen und lesen.
Okay, das ist aber eine neue Spezifikation, die sozusagen oberhalb von Linked Data definiert wurde, um genau diesen
Mechanismus. Ja, genau, die ist auch schon ein paar Jahre alt mittlerweile, aber die ist relativ neu jetzt im Vergleich zu sowas wie HTTP oder so. Genau, also wenn ich jetzt irgendwie mit Solid starten möchte, kann ich, wenn ich natürlich Lust darauf habe und vielleicht irgendwo einen Server oder sowas rumstehen habe, kann ich mir irgendwie einen Node Solid Server oder den Community Solid Server installieren. Und kann einfach damit mal ein bisschen rumspielen. Ich kann aber auch einfach hingehen und mir eine gehostete Version nehmen. Also Solid Pods gibt es auch als Software as a Service. Da gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel solidcommunity.net oder inrupt.net. Ja, inrupt.net ist ein experimenteller Server, der von inrupt betrieben wird. Und solidcommunity.net ist ein community-betriebener Server. Da kann ich einfach hingehen, registriere mir ganz normal einen Account, als ob das einfach eine x-beliebige Webanwendung wäre und habe dann dort einen Solid Pod. Und da kann ich dann leichtgewichtig einfach mal auch mit rumspielen.
Das ist eher das für den normalen Benutzer, wenn er damit anfangen möchte, dass er sich dort einfach mal ein Profil erstellt und ein Pod erstellt, sein Profil hinterlegt. Genau.
Ja, also wenn ich damit einfach mal kurz ausprobieren will, würde ich auf jeden Fall irgendwie zu solidcommunity.net gehen und da mir einen Account anlegen. Wenn ich da tatsächlich überlege, ernsthaft Solid auch langfristig zu nutzen, würde ich Stand heute schon empfehlen, auch einen eigenen Server zu betreiben oder zumindest eine eigene Domain. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon unterstützt wird. Das Problem ist halt, wenn ich tatsächlich eine URI verwende, um mich als Person im Web zu identifizieren, dann will ich ja da am liebsten auch eine URI haben, die ich tatsächlich langfristig unter Kontrolle habe. Da ist dann DNS so ein bisschen der Flaschenhals, wo die Kontrolle dran hängt. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich recht zügig dann auf meine eigene Domain gegangen bin und eben den Server auch selbst betreibe.
Aber das, also sonst wäre es so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei so einem Provider einfach eine Domain hole, dann habe ich halt irgendwie eine Subdomain von diesem Provider, um mich zu identifizieren. Und dann wäre es natürlich so, wenn ich in Zukunft dann immer meinen Account umziehe, muss ich auch sehen, dass alle meine Links, die irgendwo in anderen Dokumenten verlinkt sind, natürlich dann auch umgezogen werden. Also wie funktioniert das bei Solid? Oder ist es dann so, dass dann das über normale Redirecting-Mechanismen funktioniert oder gibt es da schon Ansätze, wie das dann in Zukunft gehandelt wird?
Also,
oder jetzt schon gut handelbar ist?
Genau, das ist noch nicht 100% geklärt. Also ich würde auch behaupten, das ist nicht ganz so trivial, tatsächlich den Anbieter da zu wechseln. Also ich kann natürlich relativ einfach meine Daten umziehen, aber das mit der Domain ist schon ein Problem, weil ich tatsächlich ja dann die Gefahr habe, dass die alten Links eben dann tote Links sind. Ne? Ich kann natürlich mit Redirects arbeiten, das kann einen gewissen Teil abfedern, gewissen Teil federn auch relative Links ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Pod meine Daten untereinander verlinke, sind das ja relative Links. Wenn ich dann auf eine andere Domain ziehe, ist das erstmal egal dafür, das ist kein Problem. Aber wenn natürlich jetzt irgendwie meine Freundin in ihren Pods auf meine alte Domain verlinken, ist das erstmal ein Problem. Dann müsste ich da quasi informieren, hey, quasi wie eine neue Telefonnummer, ich bin umgezogen, könnt ihr bitte eure Links aktualisieren? Das ist natürlich unschön. Das kann man machen. Also ist immer noch besser, als wahrscheinlich von Facebook wegzuziehen mit all seinen Daten. Das ist ein bisschen komplizierter noch. Aber schön ist es auch nicht. Von daher sollte ich zumindest mir die Domain irgendwie sichern. Ich hoffe, dass professionelle Pod-Anbieter tatsächlich ermöglichen, ähnlich wie jetzt ein Webhoster, einfach zu sagen, okay, wir machen das Hosting für dich, aber du kannst deine eigene Domain konfigurieren, sodass ich dann, wenn ich einen Pod-Provider tatsächlich wechsle, einfach die Domain behalte und nur den Storage darunter eben wechsle, wie halt das Webhosting. Da kriegt ja auch keiner was von mit, wenn ich da umziehe. Das ist eigentlich der Idealzustand.
Wir sind ja noch in einer Welt, in der ich sehr viel technisches Verständnis brauche, um das jetzt, sage ich mal, einfach ein bisschen zu nutzen. Ist ja schon im Moment noch in einem Stand, wo ich als Techie da aus Spaß wahrscheinlich damit rumprobieren möchte und vielleicht da einfach mal schaue, was kann das Ganze. Aber ich meine, damit das breit adoptiert wird, muss es ja wirklich sein, dass ich am Ende irgendeinen Provider habe, der sich um sowas im Endeffekt kümmert. Ne? Also meine Domain und meinen Pod. Damit das funktioniert, muss es auf jeden Fall ja eine ganze Ecke einfacher sein. So. Und ich muss mir darum keine Gedanken machen, höchstwahrscheinlich.
Nee, auf jeden Fall. Also natürlich ist es jetzt so, für uns Techies ist das eine Option, das auch selber zu hosten und damit rumzuexperimentieren. Aber für die breite Masse wird das ähnlich laufen wie auch bei bestehenden Diensten. Also keine Ahnung, viele Leute haben einfach eine E-Mail-Adresse bei Google Mail. Theoretisch könnte jetzt Google auch als Pod-Provider hingehen und sagen, okay, wir machen das und du gehst einfach bei Google und hast dann einen Pod. Da ist auch erstmal nichts Verwerfliches dran. Das ist für die Masse der Leute vielleicht die beste Option. Natürlich liegen die Daten dann immer noch bei Google, könnte man jetzt argumentieren, wenn ich jetzt irgendwie aus Datenschutzsicht denke. Aber das ist vielleicht tatsächlich dann kein Problem. Meine Daten liegen dann auch jetzt bei Google oder die Daten dieser Leute liegen auch jetzt bei Google. Und der wesentliche Unterschied ist aber, dass man die Kontrolle oder eine größere Kontrolle gewinnt tatsächlich. Dass ich alle Daten, die da anfallen, auch selber im Zugriff habe. Letztendlich kann ich dann auch entscheiden, gehe ich mit meinen Daten dann tatsächlich zu Google, die vielleicht dann die für Werbezwecke auswerten, oder suche ich mir, keine Ahnung, bei Mail gibt es dann sowas wie Posteo oder so, ein Anbieter, wo ich tatsächlich irgendwie ein paar Euro hinlege im Monat und dann mal sage, okay, das ist aber eure Einkommensquelle und ihr habt nicht irgendwie noch Werbezwecke, wo ihr die Daten für nutzt. Und da bin ich dann frei in der Auswahl, nach meinen Bedürfnissen zu entscheiden, ich hoste selber oder ich zahle für mein Hosting oder mir ist alles egal und mach mit meinen Daten, was du willst, Hauptsache der Dienst ist kostenlos.
Ja, wie du sagst, das ist ja auch heute jetzt auch schon so, weil das denke ich mir auch, habe ich nämlich auch gerade gedanklich so ein bisschen durchgespielt, so die Hürde dann für mich dort Geld auszugeben, ist jetzt, glaube ich, für jemanden, der sensitiv ist, was das Thema angeht, kein großes Problem, dann für so einen Pod dann vielleicht Geld zu bezahlen, dass er gehostet wird, aber du hast ja recht, heute ist mein Google Mail Account auch umsonst, weil halt damit auch Werbegelder eingespielt werden, so, dann kann ich ja auch zu irgendeinem Anbieter gehen, der meinen Pod umsonst hostet und dafür etwas mit meinen Daten macht.
Und was noch hinzukommt, ich muss mich ja nicht auf einen Pod beschränken. Ich kann beliebig viele Pods mir organisieren und miteinander verknüpfen. Das heißt, ich würde zum Beispiel hingehen und Dinge, die sowieso öffentlich sind, wie, keine Ahnung, Blog-Einträge, öffentliche Fotos, Videoaufzeichnungen, Podcasts, whatever, kann ich ja einen Pod-Anbieter nehmen, wo die Privacy eben nicht so im Fokus steht, weil es eh öffentliche Daten sind, kann dann vielleicht für sensiblere Daten einen eigenen Server nehmen oder einen Anbieter, der Wert auf Privatsphäre legt, bis hin zu, ich kann ganz, ganz sensible private Daten, die ich auf keinen Fall irgendwo im Web sehen möchte, auch irgendwie bei mir zu Hause lokal auf dem Pod auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Man kann sogar so weit gehen, sagen, okay, ich bringe die Daten gar nicht ins öffentliche Web, sondern ich habe sie, zum Beispiel habe ich auch einen Pod hier bei mir auf dem lokalen Rechner einfach laufen, der ist gar nicht irgendwie übers Internet erreichbar und den kann ich trotzdem dann verlinken. Und solange ich irgendwie auf meiner Maschine bin, kann ich die Daten dann auch erreichen und verknüpfen von den anderen Daten aus.
Und die werden dann aber all diese Pods laufen dann unter derselben, also die müssen ja schon so verbunden sein, dass klar ist, okay, das ist mit deiner ID, das ist der Angelo, hinter all diesen drei Pods steckt.
Genau, das kann ich über Verlinkungen machen. Also letztendlich geht immer alles aus von meiner Profilseite. Ich logge mich ein, habe dann die UI von meinem Profil und kann dort dann den Links folgen, zum beispielsweise meinen Pods. Oder ich kann natürlich auch direkt im Browser bestimmte Seiten aufrufen von meinem Pod, das geht auch.
Und gibt es denn jetzt schon standardmäßig, weil wenn man jetzt sagt, man ruft die Browserseite auf, bringt dieser Node Solid Server oder gibt es irgendeine GUI, mit der ich dann eben auf diese Pods zugreife, irgendeine Standard-GUI, die vom Solid-Projekt kommt, wo ich einfach so ein bisschen die Pods inspecten kann, den relativen Links folgen kann?
Das ist dieses Solid OS, was du erwähnt hast am Anfang,
exakt, oder? Ja, genau. Ja, genau. Das ist das quasi das Solid OS. Das ist ein Webprojekt, was dann als Anwendung direkt im Pod läuft. Da wird quasi, wenn ich irgendwie die UI von einem Ding im Browser aufrufe, dann wird die SolidOS-Anwendung geladen, das ist letztendlich dann eine HTML-Ansicht, eine dynamische Web-Applikation, die mir die Daten dann menschenfreundlich aufbereitet und anzeigt. Während, wenn ich das über einen API-Zugriff auf die gleiche URL gehen würde, würde ich eben strukturierte Daten bekommen, die ich dann in meiner App verwenden kann.
Jetzt haben wir sozusagen schon das Hosten angesprochen. Wenn ich jetzt überlege als Entwickler, ich möchte auch zum Beispiel eine Solid Web App implementieren, und da haben wir am Anfang schon erfahren, okay, das sind oftmals wirklich reine kleinseitige Anwendungen, die dann irgendwie ein Framework nutzt. Also gibt es da schon Framework-Implementierungen für Vue oder React oder ähnliches, um direkt, sagen wir mal, mit einem Solid-Server zu interagieren und da Daten dann rauszuziehen?
Ja, da gibt es tatsächlich schon eine ganze Menge. Ich würde fast sagen, da gibt es schon zu viel, weil das macht es auch für NeuansteigerInnen sehr unübersichtlich am Anfang. Das ist halt auch das Problem, dass Solid eben jetzt irgendwie nicht irgendwie ein Open-Source-Projekt ist, sondern dass da quasi ein Ökosystem ist, wo ganz, ganz viel entsteht. Was auf jeden Fall für Einsteigende sinnvoll wäre, sich mal die Implementierung von InRupt anzugucken. Die haben verschiedene Solid-Client-Clips jetzt veröffentlicht, auch in der Version 1.0, also ist schon soweit ausgereift. Ich habe sie selber tatsächlich noch gar nicht probiert, weil ich einfach mit den älteren Lips schon relativ firm bin und einfach da im Moment auch keinen Sinn für mich sehe, da wegzukommen. Aber für Einsteigende könnte es einfacher sein, sich dann diese Libraries mal anzuschauen. Das sind die, also
wir verlinken,
das ist dann der, genau, können wir in die Shownotes packen, habt ihr, glaube ich, auch, ne?
Wir sammeln schon parallel hier schon viele Links gesammelt und aufgeschrieben. Kommt auch mit dazu. Also der Inrupt Solid Client, ne?
Genau, der Solid Client JS heißt das, glaube ich, von Inrupt. Die haben aber auch, wenn man jetzt React-Entwicklerin ist, dann gibt es auch den Solid React SDK von Inrupt. Womit ich auch gearbeitet hatte in der Vergangenheit, ist LD Flex. Das ist auch eine coole Open Source Library, die relativ einen einfachen Umgang, zumindest im Lesenden, bei lesenden Vorgängen mit Linked Data ermöglicht, weil man so eine Art Dot Notation dann verwenden kann, wie man sie sowieso von JavaScript gewohnt ist. Dann sage ich einfach, okay, URL.name oder URL.friends und .name, um alle Namen von meinen Friends quasi auszulesen. Das ist relativ einsteigerfreundlich. Aber wenn es dann um Schreiben geht, nicht immer so cool. Also da gibt es leider auch nicht die eine Lib, die man sagt, wo man sagt, okay, die nimmt die und dann ist gut. Aber kann man auch mit verschiedenen Dingen mal experimentieren. Und da ist auch vieles noch im Fluss tatsächlich. Also da passieren auch täglich neue Dinge und ich habe auch nicht alles auf dem Schirm da.
Okay, und dann für den Part, weil um das erste Mal überhaupt die Solid-Pod-URL zu kommen, brauche ich wahrscheinlich irgendeinen Solid-Single-Sign-On auf meiner Page.
Genau, also das ist eigentlich das, was man auf jeden Fall braucht. Ne? Das ist eine Solid-Auth-Library. Da gab es bisher den Solid-Auth-Client, der ist aber mittlerweile eigentlich auch veraltet und da hat aber, glaube ich, auch Inrupt eine Client-Lib, ich glaube, die heißt Solid-Auth-and-Client-Web oder so, oder Browser. Also das müssen wir in die Shownotes einfach packen, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Die Authentifizierungs-Library ist eigentlich so das Mindeste, was ich brauche, um einmal das Single Sign-On abzuwickeln. Das könnte ich theoretisch auch von Hand entwickeln. Das ist ein Open-ID-Connect-Prozess, aber das will keiner machen von Hand. Von daher sollte man das schon nutzen. Und wenn ich das habe, habe ich letztendlich die Profil-URL. Dann könnte ich tatsächlich auch hingehen und sagen, okay, jetzt nutze ich im Browser nur noch Fetch und nutze die normale REST-API. Damit komme ich schon relativ weit. Aber das kann man mal machen, so um warm zu werden, um das so ein bisschen auf Low-Level kennenzulernen. Aber in der Regel will man recht schnell auf eine der kleinen Bibliotheken wechseln, um es da ein bisschen bequemer zu haben, den Datenzugriff, insbesondere den schreibenden Zugriff, hinzukriegen.
Und könntest du vielleicht gerade nochmal, weil das ist jetzt so oft gefallen, die entwickeln scheinbar viel in dem Bereich, wer oder was ist Inrupt und warum entwickeln die dafür so viel?
Inrupt ist ein Startup, auch gegründet von Tim Berners-Lee unter anderem, mit dem Ziel eben Solid auch kommerziell voranzubringen. Also das ist vor 2 oder 3 Jahren sind die gegründet worden, haben Venture-Kapital gesammelt, auch einiges und versuchen jetzt auch irgendwie Geschäftsmodelle auf Basis von Solid aufzubauen, um auch zu zeigen, dass es eben nicht nur so ein idealistisches Ding ist, sondern tatsächlich was, wo man auch Business drauf aufbauen kann.
Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen in meine nächste und ich bei mir schon ein bisschen in Richtung abschließendere Fragen. Gibt es denn so Use Cases, wo du sagst, okay, die Applikation ist auf jeden Fall schon richtig cool, sollte man mal ausprobieren, wenn man mal so einen Solid Pod hat und also gibt es da schon Applikationen, die es wirklich richtig nutzen, wo man sagt, okay, das ist eine Solid-Applikation, die echt jetzt schon ziemlich cool ist? So?
Ja, es gibt ein paar interessante Applikationen. Zum Beispiel MediaKraken ist ganz cool. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, okay, das ist eine App, die muss ich jetzt unbedingt tagtäglich in Produktion quasi nutzen, weil also dafür kann sie einfach auch noch zu wenig, aber sie zeigt ganz schön, wo die Reise auch hingehen kann. Ist eine Applikation, wo ich die auch dann Daten noch anbindet aus einer MovieDB, glaube ich, irgendwie IMDB oder so, ich weiß es nicht mehr genau, Daten in meinen Pod importiert und wo ich dann quasi sagen kann, okay, die Filme, die möchte ich noch sehen, die habe ich schon gesehen, weiß nicht, ob man schon Bewertungen abgeben könnte, aber das wäre wahrscheinlich auch noch so ein Feature, was man einbauen könnte, wenn es noch nicht ist. Die ist auf jeden Fall ganz schön gemacht und auch schon nützlich tatsächlich, wenn man das irgendwie tracken möchte, welche Filme habe ich gesehen, aber ist jetzt natürlich auch noch nicht so die Killer-Anwendung, ne? Es gibt viele nützliche Kleinigkeiten, aber tatsächlich, ja, noch nie, jetzt nicht die eine App.
Okay, die es ist. Also da muss alles eigentlich noch ein bisschen entstehen.
Ja, da ist halt auch noch viel im Fluss gerade, ja.
Aber dieses Mediakraken sieht auf jeden Fall wirklich schon mal aus wie eine Applikation, die irgendwie nicht so, ein Developer hat es mal gemacht, einfach nur um Solid auszuprobieren. Also das werde ich auf jeden Fall mal, klingt auf jeden Fall ganz witzig, weil jetzt zumindest nachdem du da, ich meine, ich habe es ja schon erzählt, der Jojo hat vor einem Jahr über Solid, 1,5 bis 2 Jahren, über das Solid-Projekt damals erzählt. Ich finde es wirklich echt super, super spannend und ich finde es auf jeden Fall, das kann nur hoffen, dass es damit möglichst weit irgendwie geht und dass das vielleicht irgendwann wirklich der Standard wird, den alle nutzen, weil vom Prinzip her gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht, wenn ich es höre, wenn du darüber erzählst.
Ja, sehe ich genauso, deswegen mache ich da mit. Was uns tatsächlich einfach fehlt, ist ganz, ganz viele Entwicklerinnen und Entwickler, die mitmachen, weil das so das Bottleneck gerade ist. Also Und wir können tatsächlich auch viele Leute aus verschiedenen Bereichen gebrauchen. Allen voran User Experience wäre mal ein Thema bei uns. Also Media Kraken ist ja echt cool. Da merkt man auch, der Entwickler, der das gemacht hat, der hat auch Ahnung, wie man Apps halbwegs gescheit designt. Aber zum Beispiel jetzt, da wo ich gerade mitarbeite, im Solid OS, ist es halt wirklich unterirdisch. Also die Applikationen, die man sieht, wenn man irgendwie die Profilseite auch nur aufruft, das ist keine hübsche Profilseite, wie ich sie von einem Social-Web-Profil erwarten würde. Und auch sonst sind die Anwendungen da sehr buggy und experimentell leider tatsächlich. Was ein Grund war, warum ich gesagt habe, ich mache beim Solid OS jetzt mit, um da mal ein bisschen aufzuräumen und das zu professionalisieren an der Stelle. Da ist aber auch noch viel, viel Arbeit zu tun und auch sehr viele Anwendungen, die tatsächlich auch schon Jahre alt sind, die teilweise Tim Berners-Lee noch selber mitentwickelt hat und die jetzt quasi nach und nach noch verbessert oder ersetzt werden müssen.
Okay, und was würdest du sagen, was ist der beste Startpunkt, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte an Solid mitarbeiten, einfach auf GitHub Solid-Projekt anschauen und gucken, was es so für Libraries gibt oder für Projekte, die mich am ehesten interessieren? Oder was würdest du sagen, ist irgendwie der beste Einstieg, um sich damit zu beschäftigen?
Ich glaube, anfangen sollte man erstmal mit solidproject.org, das ist die offizielle Website, da gibt es auch ein Tutorial, was man machen könnte und generell so ein paar einsteigende Informationen. Ansonsten ist es immer schön, wenn ihr beim Forum vorbeischaut, forum.solidproject.org oder im Gitter-Chat, also wir sind viel bei Gitter unterwegs, da gibt es dann unter gitter.im/solid verschiedene Channels, wo man sich einklinken kann. Ja, bei GitHub sind wir auch, das ist aber tatsächlich auch relativ unübersichtlich, fürchte ich, weil da irgendwie etliche Repositories tatsächlich in dieser Solid-Organisation liegen, wo man dann auch gar nicht so weiß, wo man anfangen sollte. Deswegen ist wahrscheinlich die Website der bessere Einstieg.
Und dann im Gitter-Channel einfach mal
oder
zu fragen.
Im Gitter-Channel oder im Forum einfach Hallo sagen. Wobei das Forum auch leider nicht so aktiv ist, wie es sein könnte. Tatsächlich viele, die sehr involviert in der Solid-Entwicklung oder in der Spezifikation sind, die sind eher in Gitter unterwegs als im Forum. Und Forum schlagen dann eher so neue Leute auf und sind da teilweise ein bisschen unter sich, was ein bisschen schade ist. Also auf jeden Fall auch im Gitter-Channel vorbeischauen, nicht nur im Forum.
Ich glaube, ich habe nur so eine ganz spannende Frage, weil man sich einfach überlegt, wir sind ja hauptberuflich eigentlich Spieleentwickler und einfach sich dann zu überlegen, okay, für was könnten wir letztendlich Solid nutzen? Irgendwie, also gerade weil es für uns ist es besonders interessant, dass man mit seinen Freunden spielen kann. Also gibt es da zum Beispiel irgendeine Möglichkeit zu sagen, klar könnte ich irgendwie WebID irgendwie nutzen, um irgendwie die Authentifizierung zu machen, kann dann auf alle meine Freundesbeziehungen irgendwie zugreifen. Und könnte natürlich so auch direkt irgendwie ein Spiel zwischen Freunden ermöglichen. Auf der anderen Seite könnte man sich natürlich auch vorstellen zu sagen, okay, dass man auch da mal die Spieldaten, die eigentlich anfallen, auch in den Pods ablegt, irgendwie der Benutzer und sagt, okay, das sind gar keine Daten, die wir mal oder vielleicht nur als Kopie irgendwie haben. Aber ich glaube, interessanter ist natürlich die Frage, kann ich irgendwie die sozialen Graphen nutzen, die es irgendwie gibt? Oder kriege ich zum Beispiel auch soziale Graphen aus Facebook heraus, irgendwie jetzt schon in Solid-Spezifikation? Gibt es das jetzt schon?
Okay, also zur Spieleentwicklung generell, ja, sollte möglich sein. Also tatsächlich eines der ersten Beispielanwendungen, die ich so gesehen habe, war so ein Solid-Chess, also ein Schachspiel, was tatsächlich dann die Daten in Solid-Pods der Spielenden gespeichert hat und wo man dann auch eben wie Einladungen versenden konnte an die Leute in der Freundesliste, einfach sagen kann, hey, lass uns Schach spielen. Und dann gab es dann den Link zum Schachspiel und man konnte dann auf die gehen und dann dieses Spiel durchführen. Was dann immer so ein spannendes Thema ist, ist, wie es mit Cheaten. Das ist dann natürlich ein bisschen problematisch, wenn da muss man irgendwie gucken, sind die Daten konsistent zwischen zwei Pods oder hat da einer rumgefuscht. Das bietet da nochmal sicherlich neue Herausforderungen für die Spieleentwicklung, wenn man das wirklich komplett dezentralisiert in die Pods verlagern möchte. Aber da kann man natürlich auch eine Mischform machen, dass man tatsächlich trotzdem noch zentrale Spieleserver hat, so einen Schiedsrichter, der quasi entscheidet, was gerade wahr ist und was falsch und aber bestimmte Teile auslagert in die Pods, dass ich sowas wie persönliche Highscores oder so könnte ich auch in meinem Pod dann einfach speichern, irgendwie so ein Badge, so hey, du bist der Beste, vielleicht dann noch digital signiert vom Spieleanbieter, dass es wirklich stimmt, das geht natürlich auch noch, wenn man die Daten verteilt. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, was ist denn innovativ da möglich? Ich glaube, das bietet nämlich auch ganz viele neue Aspekte. Also was mir so vorschwebt, zum Beispiel, was heißt vorschwebt, was ich mal so als Idee, ganz vage Idee so im Kopf hatte, ist, hey, wie sieht es eigentlich aus mit Spielen, die vielleicht tatsächlich über mehrere Pots verteilt sind? Irgendwie so eine Art Minecraft und oder ein Dungeon, dessen Räume dann tatsächlich nicht auf einem Pot liegen, sondern auf mehreren und jeder kann so daran mitwerkeln. Jeder in seinem Pot macht einen bestimmten Bereich und man kann dann da so durchgehen und die Welt erkunden tatsächlich. Also da gibt es sicherlich neue Konzepte, die man auch in der Spieleentwicklung mal andenken könnte. Wenn man einmal die Prinzipien da verstanden hat, kommt man oft auf Ideen, wo man denkt, hey, wow, das könnte ich ja damit umsetzen. Das ging ja mit einer herkömmlichen App ging das gar nicht.
Ja, und die zweite Frage war ja so ein bisschen, genau, kriegen wir irgendwie schon jetzt irgendwie soziale Graphen aus Facebook zum Beispiel, um sie dann irgendwie in das Solid-Umfeld zu nutzen? Also wahrscheinlich hat der Facebook kein Interesse daran, dass wir unsere Daten nach Solid exportieren, oder?
Also Facebook ist das beste Beispiel dafür. Also hier ein Mitglied der Solid Community, Ruben Furbock, der hat einen längeren Blogpost dazu geschrieben, können wir auch mal in die Shownote packen, wie er versucht hat, seine Daten aus Facebook zu bekommen, und sie stellen sich wirklich extremst dumm dahin und tun so, als ob sie, also ich kann man gar nicht beschreiben, muss man einfach mal gelesen haben. Also sie verweigern sich mit allen Mitteln gegen die Durchsetzung des Rechts. Und wollen die Daten natürlich nicht rausgeben. Es gibt aber diverse Projekte, um Daten auch aus traditionellen Diensten in Solid-Pods zu überführen. Also wir haben zum Beispiel auch im Solid auf GitHub, in der Solid-Organisation eine Solid-Gitter-Integration, dass man Gitter-Chats in Solid-Pods spiegeln kann. Es gibt Ansätze, Kontakte aus verschiedenen Apps zu migrieren. Das ist letztendlich auch an vielen Stellen einfach Programmieraufwand, dass man bestehende APIs anspricht, um da die Daten quasi anzuzapfen und irgendwie dann im SolidPod abzuspeichern. Ich habe das zum Beispiel für meine Twitter-Feeds gemacht. Also das DSGVO sei Dank, das ist echt mal eine praktische Anwendung davon. Man kann sich dann bei Twitter ja ein Archiv der eigenen Daten ziehen. Und das habe ich gemacht und habe dann einfach die Daten konvertiert zu Linkdata und quasi als Archiv, als Linkdata-Archiv dann in meinen Pod gestellt, sodass sie dort dann theoretisch auch weiterverlinkt und kommentiert werden können, außerhalb von Twitter.
Vielleicht bräuchten wir so einen programmierbar Solid-Pod. Kann man, also ist da eine Identität von so einem Pod beschränkt auf mich als Person, oder kann ich nicht eigentlich auch wir als Podcast einen Pod haben und das sind all unsere Daten zu unserem Podcast in so einem Pod? Also ist ja jetzt...
Genau, das könnt ihr machen. Das ist sehr naheliegend. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Pod immer einer Person gehören muss. Das können auch Gruppen sein, es kann eine Familie sein, es kann ein Team auf der Arbeit sein, oder es kann auch eine ganze Organisation sein. Das hängt immer davon ab, was man möchte. Und das ist halt die große Stärke von Solid, dass es Flexibilität bietet, dass sich Menschen so organisieren können und ihre Daten so organisieren können, wie sie es brauchen.
Ja, wir wollen doch, sind aber immer noch vor, unsere programmierbare Homepage zu rewriten. In dem Zuge können wir nochmal überlegen, wo die Daten liegen. Ne? Vielleicht ist es ja ein
Solid-Pod. Also ich habe tatsächlich meine persönliche Homepage, habe ich tatsächlich jetzt auch auf Basis von Solid geschrieben, als React-Applikation, die einfach nur Daten aus meinem Pod aggregiert und dann dort anzeigt auf verschiedene Arten. Dann habe ich dann dadurch dann Links zu Talks, die ich gehalten habe, zu meinen Slides, zu sonstigen Informationen, zu Accounts, die ich anderswo habe, Xing, Twitter, whatever, wird alles aus dem Pod gezogen und einfach dann als Webseite rausgerendert.
Und wenn du sowas wie Blogbeiträge schreibst, worüber werden die dann gespeist? Also wie kommen die in deinen Pod?
Ja, über Linkdata natürlich. Da habe ich, also die liegen bei mir tatsächlich noch im WordPress. Das habe ich schon seit etlichen Jahren, habe ich einen WordPress-Blog, und das wollte ich jetzt auch nicht irgendwie umbauen. Aber ich habe ein Plugin geschrieben für WordPress, WP Linkdata, bin sehr unkreativ mit Namen. Das kann man sich installieren und dann kann ich jeden Blogartikel auch als Linkdata abrufen, und das habe ich dann gemacht und habe das einfach mit meinem Solid-Profil verlinkt. Also ich habe dann einen Link gesetzt von meiner Solid-URL, gesagt, okay, das bin ich, und ich bin übrigens Autor von diesem Blog, und dieser Blog ist dann schon wieder auf meinem WordPress-Server, eigentlich ganz woanders, außerhalb meines Pods, aber ist dann auch wieder Linkdata, und das Blog verweist auf die einzelnen Blogartikel, die geschrieben wurden.
Okay, das heißt, in dem Fall liegen die Daten dann nicht wirklich in einem Solid-Pod, sondern sie sind über den Solid-Pod einfach nur verlinkt, liegen aber in WordPress.
Genau, also das ist eben das Ding. Also ich muss nicht zwangsläufig alle meine Daten in meinem Pod haben. Ich kann auch mehrere Pods haben oder Pod-ähnliche Dinge. Also letztendlich könnte ich jetzt auch meinen WordPress-Blog in dem Sinne als Solid-Pod verstehen. Ist nicht ganz richtig, weil ich keine Daten reinschreiben kann. Das entspricht nicht ganz der Solid-Spezifikation, aber ich kann zumindest lesen, diese Daten zugreifen. Und der wesentliche Punkt ist ja, dass ich aber ausgehend von meinem Pod auch alle meine Daten erreichen kann. Und meine Hoffnung ist, dass vielleicht zum Beispiel auch irgendwie Dienste wie YouTube beispielsweise die Solid-Spezifikationen zumindest in Teilen implementieren und ich dann zum Beispiel auch sagen kann, hey, das bin ich, und hier ist übrigens ein Video von mir auf YouTube, und das kann ich einfach verlinken und die Daten dazu abrufen und anderswo einbetten.
Das ist wirklich super interessant. Jojo, hast du noch Fragen? Ich bin, glaube ich, jetzt wirklich durch mit meinen Fragen. Also ich könnte noch weiter fragen, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin natürlich auch Timekeeper hier und blicke noch mit einem Auge auf die Uhr, und wir wollen ja noch Pick of the Days machen.
Also es ist genau das gleiche Gefühl bei mir auch, dass ich auch noch super viele Fragen hätte, das Thema super spannend ist, aber einfach sagen muss, okay, das gab auf jeden Fall jetzt einen guten Überblick über, sagen wir mal, oder einen guten Einstieg in die ganze Thematik. Und wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, dass es auf jeden Fall auch die Möglichkeit gibt, dann nochmal einen Anschluss-Podcast zu machen, wo man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer auch in die Spezifikationen, die wir reingeht, und sich anguckt, was bedeutet genau WebID, wie sieht Linkdata im Spitz genau in den Details aus. Also ich glaube, da kann man noch viele Sachen sich wirklich genau angucken.
Ja, dann würde ich doch sagen, hauen wir doch mal unseren Jingle raus. Wir kommen zu unserem Pick of the Day. Wir haben hoffentlich hier heute wieder drei Picks am Start. Und als allererstes frage ich den lieben Jojo, Jojo, was hast du uns heute mitgebracht als Pick of the Day?
Ich habe heute mal wieder nicht so ein technisches Thema, sondern gerade etwas, was wir hier bei uns in der Firma aktuell uns angeschaut haben. Aber wir haben diese Woche einen Vortrag von der Autorin eines Buches gehört. Das nennt sich Radical Candor, ist so eine Art Feedback-Framework. Sie war lange Jahre, glaube ich, im Silicon Valley tätig als Beraterin oder auch Managerin von verschiedenen Teams und hat da sehr eng mit den Größen des Silicon Valley zusammengearbeitet. Und Radical Candor heißt eigentlich, aber die Übersetzung ist ja so radikale Offenheit, also dass man einfach sehr direkt und offen irgendwie Feedback geben sollte. Also sie hat dann so eine Art Framework wirklich entwickelt, was so ein bisschen beschreibt, wie man das Feedback geben sollte, wie man das Feedback annehmen sollte und einfach da auf eine möglichst gute Kommunikation zwischen halt Mitarbeitern, Kollegen, aber auch in der Familie zum Beispiel zu kommen. Also es ist nicht nur so, dass man das für das Arbeitsumfeld nutzen kann, sondern für alle Bereiche. Und das fand ich super inspirierend. Also ich kann jedem empfehlen, ich glaube, das kann man vielleicht auch verlinken, einfach einen Beitrag von ihr oder auch mehrere Blogbeiträge von ihr dazu, zu dem Thema. Sie hat neben diesen Medien auch ein Buch geschrieben, was super interessant ist, was ich gerade lege und ich das einfach super inspirierend finde, einfach ihre Ansätze, wie wir eigentlich besser miteinander kommunizieren sollten.
Das fand ich auch super interessant. Wie du sagst, Kim Scott hieß sie, hat den Vortrag bei uns, eine kleine Keynote gehalten, 2 Stunden lang und wir sind gerade alle fleißig dabei, das Buch zu lesen. Ist wirklich, ich finde es auch super inspirierend. Ist sehr, sehr cool. Es ist wieder sowas, so vom Gefühl her, eigentlich klingt es so einfach, aber so ein bisschen mit so ein paar Framework-Sachen, die man an die Hand bekommt. Also sie hat ja, wie du erzählt hast, so eigentlich so ein Framework mit so 4 Quadranten hat, wo die beiden Ebenen sind. Einmal so wie zu sagen, care personally, also wie sehr, was für eine soziale Bindung habe ich mit demjenigen und wie ehrlich bin ich. Und all seine Aussagen, sein Feedback, was man trifft, kann man sich selbst dort einordnen und immer mal merken, okay, wann war ich vielleicht zu empathisch und war nicht ehrlich genug, wann war ich zu ehrlich und nicht empathisch genug und so. Und das ist, finde ich, wirklich auch mega, mega cool. Sehr guter Pick of the Day. Dann lassen wir heute unserem Gast, dem Angelo, am Ende die Ehre, es zu beenden. Deswegen mein Pick of the Day heute ist etwas nicht ganz so Inspirierendes, aber sehr, sehr Lustiges. Und zwar die Snap-Camera. Snapchat hat nämlich ihre ganzen Filter, die man so in der App nutzen kann, auch, also ich weiß nicht, ob es alle Filter sind, aber sehr, sehr viele als Standalone-Applikation rausgebracht, die man auch auf seinem Computer nutzen kann und all diese Filter einfach auf seine Webcam anwenden kann. Das macht dann einfach so eine virtuelle Webcam und man kann sie in seinen ganzen Meetings nutzen, die man so remote hat. Habe ich jetzt schon in ein oder anderen Meetings genutzt und für Lacher gesorgt, indem ich mir eine Katze auf den Kopf gesetzt habe oder irgendwelche lustigen Frisuren hatte. Also die Leute, die jetzt schon sehr viel Spaß mit dem neuen Google Meet Feature haben, dass man seinen Hintergrund ändern kann, werden mit der Snap-Kamera noch viel, viel mehr Spaß haben und Meetings noch unproduktiver machen. Also wenn ihr mehr unproduktive Meetings, aber dafür mehr Lacher haben wollt, empfehle ich die Snap-Kamera. Packen wir auch in die Shownotes. Angelo, damit hast du die Ehre, das Ganze zu beenden. Was hast du uns als Pick of the Day mitgebracht?
Ja, ich habe was zum Thema Scrum mitgebracht. Und zwar wurde ja der Scrum Guide jetzt neulich aktualisiert. Und da dachte ich, okay, muss ich mich irgendwann mal mit auseinandersetzen, was da jetzt für Updates reingekommen sind. Ich bin ja viel in der agilen Softwareentwicklung unterwegs auch. Mhm. Und dann hat dankenswerterweise mein Kollege Andreas ein super Video zusammengefasst, wo er echt in 15 Minuten einfach mal erklärt, was so das Wichtigste ist. Das möchte ich einfach mit in die Shownotes packen. Für alle, die irgendwie Scrum machen oder Scrum machen wollen, sehr empfehlenswert, um da auf dem aktuellen Stand zu sein.
Sehr gern, cool. Hast du was ist so die größte Neuerung bei dem Update von Scrum? Gibt es ein neues Meeting, was wir jetzt einführen können?
Ja, tatsächlich, also nicht ein neues Meeting, aber das Planning hat jetzt 3 statt 2 Teile. Also das Thema Warum kommt noch dazu, zusätzlich zum Was und zum Wie. Das fand ich relativ, weiß ich jetzt nicht, ob es eine große Änderung ist, aber fand ich auf jeden Fall, also gerade das Warum, das geht ja oft dann im Alltag dann doch zu schnell unter. Das fand ich ganz bemerkenswert. Und das Zweite, was mir hängen geblieben ist, ist, dass dass es jetzt quasi nicht mehr diese Team-in-Team-Situationen gibt, dass tatsächlich das Dev-Team abgeschafft ist und es nur noch ein Scrum-Team gibt und quasi alle gleichberechtigt und Teil dieses Teams sind.
Ja, cool. Schon mal zwei interessante Änderungen. Also für den Rest dann das YouTube-Video, was in den Shownotes ist. Vielen Dank.
Genau, ja.
Angelo, dann bleibt uns auch nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Es war, finde ich, ein super interessanter Podcast. Solid ist echt eine krass interessante Technologie und wir können eigentlich nur hoffen, dass es ja breiter in der Masse auch wirklich genutzt wird, so schnell wie es nur gehen kann. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Jojo, wir hören uns ja bald wieder. Und da draußen bis dann und wir hören uns auch wieder. Ciao, ciao, das war die Programmierbar.